Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Und wieder sind wir da, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt.
Hallo Stefan. Zusammen.
Es ist eine Freude, mit euch wieder unterwegs zu sein in dieser Folge, auch wenn wir, wie soll man sagen, ein gruselig, unterhaltsam, makabres Thema.
Das Lieblingsthema.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen Stefans Home-Turf hier. Worüber sprechen wir heute, Stefan? Ja,
wir sprechen heute endlich über True Crime. Manu, hörst du manchmal auch True Crime Podcasts?
Ich muss gestehen, ganz, ganz selten. Ich bin ja schon eher mit dem Medium Netflix vertraut und da gibt's natürlich auch jede Menge True Crime Formate und ja, daran angelehnte. Und das ist schon dann eher mein Piece of Cake mit diesen ganzen True Crime Podcasts. Habe ich mich noch nicht so richtig auseinandergesetzt, aber du bist hier natürlich der Experte, weil ich, seit ich dich kenne, erzählst du davon?
Ja, also genau genommen geht es eigentlich so, dass ich irgendwann mit Laufen angefangen habe und man macht da dann so lange, langsame Läufe und das ist so langweilig manchmal und so mühsam. Und da bin ich wirklich auf True Crime gestoßen, also so vor gut 2 Jahren, würde ich sagen, hat das angefangen bei mir. Und so die Mutter aller True Crime Podcast-Serien ist Serial, yeah, von Chicago Public Media. Und das war wirklich das Fesselndste, was ich bis jetzt gehört habe. Gab danach auch nichts mehr, was daran herangereicht hat. Da geht's um einen Mord an einer Schülerin, einer asiatischen Schülerin, Haemin Lee, an der Woodlawn High School in Baltimore. Und das ist okay, so 1999 passiert. Und ihr, naja, jetzt wird es aber schon schwierig, Freund oder vielleicht so Flirt oder was auch immer, Adnan Syed, der wurde danach wegen Mordes verurteilt. Und das war ein ziemlich seltsamer Prozess, wo einige Regeln nicht eingehalten wurden, wo es viele Vorurteile gab. Und das Coole ist jetzt, dieser Podcast, der arbeitet wie so ein Investigativformat. Also der führt so Telefonanrufe, werden da mitgeschnitten und zum Teil wirklich auch in schlechter Tonqualität. Aber man hört dann wirklich Betroffene im O-Ton, wie die jetzt da mit den Journalistinnen und Journalisten sprechen oder Aufnahmen aus der Zeit selbst werden da reingeschnitten. Und du hast wirklich das Gefühl, du bist jetzt bei Ermittlungen mitten dabei. Und das Ganze wird dir präsentiert und immer wieder ergeben sich neue Fragen. Es ist dann wirklich so bei Folge 6 denkst du, ah, jetzt ist eigentlich alles klar, also jetzt wissen wir es. Und ja, dann kommt Folge 7 und alles kehrt sich nochmal um und denkst, wow, crazy, brainfuck, wow. Und also das ist wirklich ganz, ganz speziell. Besonders auch ist ein Podcast, der nicht nur Impact hat mit Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern Adnan wurde dann nach 23 Jahren tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen. Und das hat ganz direkt mit dieser Podcast-Serie zu tun.
Ah, krass.
Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin das Ganze nochmal gesichtet und hat gesagt, naja, das war wirklich kein guter Prozess, da ist einiges schiefgelaufen, wir müssen den jetzt eigentlich auf freien Fuß setzen.
Ja, krass.
Also deswegen, oder du warst wirklich mittendrin,
ja, ja,
in einer Geschichte, die sich entwickelt und fortschreibt. Und dann gab es auch noch diese 2 Folgen, Follow-up, was ist jetzt geschehen und wie geht's weiter? Und
ja. Also crazy. Du hast jetzt natürlich mit deiner begeisterten Einführung auch schon ein Stück weit deutlich gemacht, was die Faszination und Popularität dieser Formate auszeichnet. Da müssen wir unbedingt noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne so einen kurzen, unvollständigen Rückblick machen. Ich habe beim Recherchieren gemerkt, dass natürlich die Nacherzählung von echten Verbrechen schon eine lange Tradition hat, die weit vor das Podcast-Zeitalter zurückgeht. Bereits im 19. Jahrhundert hat man Traktate, Flugblätter verteilt mit ganz schlimmen Verbrechen, die begangen wurden. Und da wurden oft dann auch Erklärungen geliefert. Damals waren es
In sehr stark, wahnsinnig beliebt.
Ja, ja, ja. Und das waren dann sehr stark noch so religiöse Erklärungen. Ja. Da hat man eben dann gesagt, ja, der Bauer, der hat 18 Menschen ermordet, weil er eigentlich ein Werwolf ist und mit dem Teufel in einen Pakt geschlossen hat und so. Also da wurde das, die Leute wurden ganz stark dämonisiert oder die Verbrechen wurden dämonisiert und dann im Zuge der Entwicklung und natürlich auch im Zuge der wissenschaftlichen und psychologischen Entwicklung vor allem, sind dann immer mehr so die Fragen im Vordergrund gestanden, wie ist ein Mensch dazu gekommen, dass, was hat der erlebt, dass der sowas tut nachher?
Also man psychologische
Deutung. Ja, man hat die Verbrechen quasi psychologisiert. Und dann ist es zu diesen True Crime Formaten gekommen in den 1980er Jahren. Und ich habe mich dann erinnert, ich weiß jetzt nicht, ob das technisch in diese Kategorie fällt, aber ich habe mich natürlich an Aktenzeichen XY erinnert. Ja. Weil das habe ich damals noch, meine Eltern haben das manchmal geguckt und ich durfte, glaube ich, eigentlich nicht mitschauen.
Also wirklich jetzt Aktenzeichen XY ist so das furchterregendste und verstörendste, was man sich anschauen kann, finde ich.
Ja, das, ja,
man, also das sind ja echte Fälle, die nachgespielt werden, die alle nicht gelöst sind.
Ja.
Also man weiß, dass die Typen, die jetzt da dargestellt werden, die laufen noch frei rum.
Ja, die sind noch auf freiem Fuß. Und das Geile daran war aber, das ist übrigens, glaube ich, die langjährigste oder das eines der ältesten Formate zumindest des ZDF und das wurde dann in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit von ORF und SRF wurde das auch nochmal aufgelegt. Das lief, glaube ich, irgendwie 40, 50 Jahre lang und jedes Jahr eben mit jeder Sendung wurden neue Verbrechen vorgestellt. Ich habe das damals so immer mal wieder mitverfolgt und das Faszinierende war natürlich, dass das Publikum einbezogen wurde in die Aufklärung
der Verbrechen. Es gab ja sogar Folgen, in denen so sachdienliche Hinweise eingegangen sind, dass die Verbrechen danach aufgeklärt werden konnten.
Ja.
Also Aktenzeichen XY hat zum Teil tatsächlich geholfen, dann Fälle aufzuklären. Und ich meine, das ist ja das Coole, oder? Also du schaust dir etwas an, was dich wirklich schaudern lässt. Und es macht auch Angst, weil du weißt, die laufen alle noch rum.
Ja.
Und gleichzeitig hast du eine Legitimation, das zu tun, weil vielleicht hilfst du ja jetzt gerade mit, ein schreckliches Verbrechen aufzulösen.
Ja, 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 klar. Und dann wurden so Phantombildzeichnungen dann so eingeblendet. Genau. Und dann denkt man, ja, den habe ich den in der Nachbarschaft mal gesehen. Und dann kommen so Hinweise. Und das stimmt tatsächlich. Dann manchmal haben sie in der nächsten Folge dann gesagt, ja, wir konnten jetzt irgendwie, die Polizei konnte aufgrund der Anrufe irgendwie den Typen lokalisieren und so. Das war so ein wohliges Schaudern, das einem beim Schauen so den Rücken runterlief. Und ich glaube, die Beteiligung der Leute war da ganz entscheidend. Das ist jetzt ein Aspekt, der mindestens teilweise, so wie du das jetzt erzählt hast, eben bei Serial, dann doch auch nochmal ins Spiel kommt in diesem Podcast. Nicht überall, aber dass Dinge, die derart gut aufgerollt und recherchiert werden, dann nochmal in die Realität zurückspielen, sozusagen.
Ja, und ich glaube, so ganz grob, oder, kann man verschiedene Arten von True Crime unterscheiden. Das eine ist wirklich so diese Linie, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen, dieses Aktenzeichen XY, dann Serial oder auch von der Republik gibt es eine ganze Staffel zur Parkhausmörderin Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz. Da wird wirklich recherchiert, da wird echt versucht, neues, noch nicht gesichtetes oder ausgewertetes Material zu präsentieren. Das sind alles dann ungelöste Fälle. Man weiß nicht, wer ist die Täterin, wer ist der Täter oder ist sie wirklich die Täterin oder ist er wirklich der Täter. Also es hat sowas aber Investigatives, der Prozess ist noch offen, es kann auch ganz anders rauskommen.
Ja.
Und daran schließt sich aber dann eine andere Phase an, also das überlappt sich zeitlich, das löst sich nicht ab, wo es sehr viel stärker um dieses Profiling geht.
Mhm.
Und es ist so die Faszination auch an diesen FBI-Profiler-Methoden, dass man quasi noch bevor man den Täter oder die Täterin hat, schon durch psychologische Methoden ein Profil erstellen kann, was das für ein Typ sein muss. Und auch das gibt's bei True Crime Podcasts. So einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum ist Joe Bausch im Kopf des Verbrechers. Joe Bausch ist ein Bestseller-Autor, hat aber auch eben wirklich viele dieser Täter im Gefängnis besucht, ist ein Psychologe, der dort arbeitet. Und Joe Bausch hat etwa so eine tiefe Stimme und spricht dann mit existenzialistischem Werf über alle diese Fälle. das ist dann wirklich so hardcore und auch wahnsinnig suggestiv und voraussetzungsreich, was er da hinein interpretiert. Und es ist dann immer ein Gespräch zwischen dieser Journalistin und ihm, und sie fragt dann so: Ja, aber muss man nicht sagen, dass jemand, der sowas tut, keine Grenzen mehr kennt? Und Joe Bausch sagt dann: Ja, Grenzen gab es für ihn nie. Das war wohl schon seit der Kindheit so.
Oh Gott.
Das ist wirklich so dieses psychologisierende Moment, weißt du, so genau. Küchenpsychologie applied.
Okay.
Auf aber einen schrecklichen Fall.
Im Zentrum, im Fokus steht da quasi die Figur des Täters und sein Innenleben.
Das ist genau das Umgekehrte, oder? Da steht der Täter oder die Täterin fest. Und jetzt geht es nicht darum, einen Cold Case, einen offenen Fall, irgendwie sowas zu präsentieren, sondern jetzt geht es darum, quasi forensisch nachzuspüren, welche Menschen tun sowas.
Ja, und um psychologisch irgendwie aufzudecken, wie kommt jemand dazu?
Und das gibt es aber auch in einer ganz anderen Art und Weise. Ein ganz berühmter Podcast, Zeitverbrechen, das sind eigentlich in fast allen Fällen sind die gelöst. Da ist klar, wer es ist. Das ist Sabine Rücker, die jetzt stellvertretende Chefredaktorin ist der Zeit, mit Andreas Sendker zusammen, der ist Wissenschaftsredaktor. Und die sprechen da über Fälle. Und Sabine Rücker ist da wirklich eine absolute Fachfrau, weil sie halt lange als Gerichtsreporterin auch gearbeitet hat. Und die geht diesen Fällen auch nach. Oder oft sind es jetzt mittlerweile auch Journalistinnen und Journalisten der Zeit oder Freischaffende, die eingeladen werden, die da über Fälle sprechen. Und das sind meistens eigentlich aufgeklärte Fälle, in allermeisten Fällen. Und da geht es auch darum zu verstehen, was ist da passiert. Und ich glaube, so ein Punkt, den Sabine Rückert immer wieder stark macht, ist, das sind nicht ganz andere Menschen als wir. Also es ist weniger so diese exotische Zoo-Faszination, lass uns die gefährlichen Tiere anschauen, sondern mehr so das Nachspüren, dass eigentlich ziemlich gewöhnliche Menschen ganz schreckliche, ungewöhnliche Dinge tun können. Und wie kommt es dazu? Es ist aber mehr so ein Storytelling, eine Geschichte, die da aufgerollt wird, und weniger so, wenn du halt diese krasse Persönlichkeitsstörung hast, dann tust du dies und das, weißt du, so. Es ist mehr auf der Ebene der Biografie und des Nacherzählens und des Verstehenwollens.
Ja.
Und vielleicht, wenn ich, einfach um das der Vollständigkeit halber noch abzuschließen, ich glaube, es ist dann eine dritte Art noch aufgekommen von True Crime Podcasts, und das sind diese Unterhaltungspodcasts. Da geht es jetzt eigentlich nicht mehr drum, Täter zu verstehen, Taten zu verstehen, sondern Taten und Täter so zu erzählen, dass es möglichst unterhaltsam, verblüffend, verwirrend, lustig auch ist. Das beste Beispiel dafür finde ich Weird Crimes. Das ist Lotti zusammen mit Ines Agnoli. Die sprechen da über die abstrusesten Fälle. Und oft sind die wirklich ultra brutal und krank, aber das erzählen die gar nicht so stark nach, sondern es geht mehr so um das Absurde in den Fällen, also welche seltsamen Entscheidungen Menschen treffen oder wie kalt und abgebrüht sie Dinge tun.
Ja.
Und das Ganze lebt dann von diesem Dialog, so Running Gags, die immer wieder kommen. Also Lotti recherchiert eigentlich das ganze Ding und Ines sitzt da meistens so drin, also als neugierige Zuhörerin, und muss dann Dinge schätzen. Und dann sagt Lotti zum Beispiel, ja, die haben ganz viel Kokain geschmuggelt, schätz mal, wie viel Kokain war da drin? Und dann sagt die extra eine absurd hohe Zahl, und Lotti ist dann wieder total frustriert, dass jetzt Ines wieder nicht verblüfft ist oder so. Also das Ganze gibt's eigentlich eben mittlerweile auch als Comedy-Format. Also wir könnten quasi sagen, es gibt das investigative Modell, dann gibt es dieses psychologisierende Ding, das sich sehr stark auf Täter auch bezieht. Und dann so als drittes vielleicht dieses reine Unterhaltungsmedium, das wirklich versucht, Absurditäten auf möglichst interessante Weise zu bringen.
Also vielen Dank für diese kompetente Kategorisierung. Man merkt da schon, dass du seit Jahren in dieses Genre eintauchst und eine gewisse nicht nur Begeisterung, sondern auch Fachkenntnis mitbringst. Ich würde jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen, dass sich diese drei Arten von True Crime Formaten auch auf Netflix oder auf Serienportalen wiederfinden und dass vielleicht jetzt bei den TV-Formaten, ich weiß nicht, noch stärker diese Faszination des ganz Gewalttätigen oder man kann das zumindest dann noch gruseliger darstellen und noch brutaler inszenieren. Und es gibt ein Format, das sehr bekannt und auch umstritten wurde in den letzten Monaten, oder ich glaube, das kam im letzten Jahr raus oder im vorletzten, das sind diese Jeffrey Dahmer Tapes. Das ist eine Netflix-Produktion gewesen, in der dann eben das Leben oder die Verbrechen dieses berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer aufgerollt wurden. Und der Typ, der ist ja wirklich, also das ist halt eine ganz außergewöhnlich gestörte Geschichte. Der hat da Gefriertruhen bei sich zu Hause gehabt, voll mit Körperteilen, hat die Leute irgendwie zersägt, hat sie dann auch gegessen oder so. Also das ist ganz echt, wirklich. Also
es beginnt auch, also die ganze Serie beginnt damit, dass er am Fleisch anbraten ist.
Ja,
weil er aber noch Leichenteile in der Wohnung hat, die am Verwesen sind, stinkt es so stark, dass die Nachbarin irgendwie sich wundert und so. Also es ist ganz eklig.
Ganz ekelhaft. Und es ist dann eben auch sehr umstritten gewesen, weil offenbar die Familien der Opfer nicht gefragt oder involviert wurden. Die wurden dann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Mhm. Da kommt eine Netflix-Produktion, die übrigens ein ganz überraschend erfolgreich, also eine der erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt in dem Jahr wurde.
Ja.
Damit hat man auch nicht unbedingt gerechnet, aber die Familien waren dann natürlich schockiert und haben sich auch in ihrer Privatsphäre und überhaupt verletzt gefühlt und auch das als retraumatisierend erlebt, wenn natürlich da diese Geschichte auch sehr sensationslüstern und effekthascherisch nochmal dargestellt wird, wie der da Menschen, die es eben wirklich gegeben hat, die haben Name, Adresse und Telefonnummer und die haben Angehörige, die mit dem zurechtkommen müssen und die jetzt auf Netflix quasi nochmal der ganzen
zuschauen können, wie der bestialische Mord.
Also das ist natürlich schon
also sehr schwierig. War wirklich jetzt auch eine Grenze für mich, wo ich abgeschalten habe. Mhm. Ich habe es nicht durchgeschaut.
Ja.
Ich habe das mir unbedingt anschauen wollen und habe mir dann gesagt, nein, das tut meiner Psyche nicht gut, das ist too much.
Ja.
Und das halte ich nicht aus.
Es ist interessant, weil mir ging es ganz ähnlich. Also ich hab das auch nicht fertig geguckt, einfach weil...
War zu beklemmend.
Ich habe mich zu selten in der Stimmung gefunden, um mich dem jetzt auszusetzen.
Aber wenn wir gerade bei Netflix sind, da gibt es ja wirklich auch ganz, ganz tolle Beispiele. Also The Serpent, die Schlange, ist auch so eine True-Crime-Serie, geht auch um einen echten Fall, so um einen Mörder und Trickbetrüger, der dann auch noch eine Freundin hat, die da involviert ist und da eine atemberaubende Geschichte erzählt. Es ist wirklich so ein bisschen eine Mischung aus einem ganz, ganz schrecklichen Typen einerseits und andererseits wirkt es aber auch so ein bisschen wie wie heißt das, weißt du, mit Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can.
Ah, ja.
Also so diesen Moment hat sie auch drin. Und man ist dann immer so hin und her gerissen, jetzt mit denen mitzufiebern, dass sie nicht auffliegen. Und trotzdem denkt man immer, nein, das ist ja ganz furchtbar und die haben ja Menschen getötet. Also das ist jetzt eher für mich so ein besseres Beispiel für True Crime auf Netflix. Und dann gibt's ja diese Manson Family, die auch verfilmt worden ist, auch total gut gemacht, finde ich. Das würde ich auch zu True Crime zählen. Mhm. Aber, und das finde ich jetzt schon auffällig, jeden Fall, den wir jetzt genannt haben auf Netflix, fällt eigentlich in diese zweite Kategorie. Also dass es darum geht, den Täter zu psychologisieren und zu verstehen und ganz nah an diesen Täter ranzukommen.
Ja, ja.
Das ist übrigens auch bei der vierten Art, die mir noch einfällt, wie heißt es schon wieder, mit dieser Frau, die vorgibt, so reich zu sein.
Ach so, Anna.
In New York, Kunstmäzenin, will sie angeblich sein. Und ist eigentlich auch eine Megatrick-Betrügerin. Ist ja auch...
Basiert auf einer wahren Geschichte.
Ja, ein echter Fall.
Ja. Was mir in den Sinn kommt jetzt auf Netflix, es gab eine Serie, ich weiß nicht, ob die sogar noch mal neu aufgelegt wurde, weil sie auch sehr erfolgreich war, meines Wissens. Ich glaube, die hieß Mindhunters. Und da ging's, das ist natürlich angelehnt an echten Fällen von Serienmördern, die werden da alle vorgeführt, die Leute aus den, ich weiß nicht, das spielt irgendwie in den 70ern oder so, glaube ich. Aber da geht's eigentlich, oder sogar noch früher, aber da geht's genau um diesen Aspekt, da ist dann ein Psychologe in der Hauptrolle eigentlich, der zum ersten Mal versucht, in den Verstand oder ins Denken, in den Kopf der Mörder sich einzudenken und zu verstehen, warum die das tun. Also zum ersten Mal so ganz explizit auch im FBI, soweit ich mich erinnere, diese psychologische Perspektive einzuholen. Vorher hat man einfach gesagt, die sind irgendwie, keine Ahnung, die sind krank, die sind dämonisch, das sind einfach Monster, oder? Und er hat dann versucht zu zeigen, nein, das sind keine Monster, die haben ganz, vielleicht abstruse, aber die haben ganz eigene Logiken, nach denen sie funktionieren, und versucht das dann nachzubilden. Das wird so ein bisschen nachgezeichnet, dieser Eingang der Persönlichkeits- oder wie sagt man dem, der psychologischen Forschung in dieses Täter-Profiling und so. Und das, ich glaube, das ist wenigstens insofern akkurat, als dass diese Perspektive auf jeden Fall nicht immer schon da war. Eben noch vor 100 Jahren hat man viel stärker wahrscheinlich versucht, das Ganze theologisch oder dämonisierend oder hexenverbrennerisch oder wie auch immer zu erklären, bis hin zu ganz abstrusen Ideen von Werwölfen und so weiter. Oder einfach von quasi, das sind abgrundtief böse Menschen, die muss man wegsperren und umbringen, ohne irgendeinen Versuch, sich in diese Menschen hineinzuversetzen. Und das ist erst mit der Zeit aufgekommen.
Ja, also darüber müssen wir auf jeden Fall dann sprechen bei der Deutung. Ich möchte nur noch etwas ergänzen, was nochmal ein bisschen ein anderes Genre ist, weil es wirklich dokumentarisch ist auf Netflix und wirklich auch mit viel stärker jetzt die Opferperspektive einbezieht. Ja. Das ist der Tinder-Schwindler. Ist auch ein unglaublicher Fall von einem Typen, der einfach eine Frau nach der anderen abzieht, vorgibt, wahnsinnig reich zu sein. Und es ist dann wirklich bewegend, wie beschämend das ist für die Opfer. Und man sagt dann so rasch, ja, also darauf hineinfallen, das musst du erstmal machen. Also wie kann man nur so dumm sein und so. Aber wenn du dann diese Interviews hörst im O-Ton und diese Frauen siehst, dann merkst du so, dass die sich wirklich Sorgen gemacht haben, dass dieser Typ getötet werden könnte und quasi gedacht haben, ich muss jetzt hier Nothilfe leisten. Also es ist wirklich auch ganz, ganz bewegend und tragisch.
Ja. Aber Mann, noch ein Gedanken. Ist das nicht auch die Serie, in der eigentlich die betroffenen Frauen, die Opfer eigentlich, sich dann aber zusammentun, um ihn zu identifizieren?
Doch, ganz also, genau.
Das
ganz
ist
genau.
auch ein Stück weit eine Ermächtigungsgeschichte. Ja,
das ist wirklich eine Ermächtigungsgeschichte, genau. Und deswegen würde ich sagen, ist sie nochmal ein bisschen anders gestrickt, oder? Ja. Sie dreht sich nicht nur immer um diesen Täter, was bei True Crime wirklich oft der Fall ist.
Ja.
Sondern zeigt auch, hey, diese Opfer, ja, die sind auf ihn hereingefallen, aber das waren starke Persönlichkeiten und die haben das geschafft, sich da wenigstens, soweit es noch möglich war, dann auch zu wehren. Jetzt hast du schon ein paar Mal drauf abgezielt, dass wir da einen großen Wechsel haben, wenn wir so an die Flugschriften des 19. Jahrhunderts und unsere Gegenwart denken, nämlich, dass wir dort eine Idee des Dämonischen, des Bösen hatten. Und heute haben wir eigentlich viel eher eine Idee des Kranken.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Errungenschaft ist. Dass man das, was man früher böse genannt hat, heute versucht zu therapieren und es deswegen eher in ein pathologisches Schema überführt hat. Mhm. Und trotzdem zeigt sich ja eine gewisse Sensationslust daran, dass man dieses Kranke immer wieder nacherzählen muss. Und also wenn wir jetzt über Krankheit sprechen, ja, ich weiß nicht, ob jetzt ein Podcast wahnsinnig gut laufen würde, der über verschiedene Ausprägungen von Fußpilz sprechen würde. Aber diese ganzen Profile von Serienmördern und Serienmörderinnen, die laufen ja schon wahnsinnig gut. Obwohl man ja sagen muss, diese Persönlichkeitsstörungen, die da diskutiert werden, die sind ja extrem selten. Also im Gegensatz dazu, dass man heutzutage umgangssprachlich ganz oft von Narzissten und Narzisstinnen spricht oder von Psychopathen und Psychopathinnen, muss man ja sagen, also so häufig begegnest du einem Psychopathen nicht im Leben.
Ja. Es gibt ja diese kulturwissenschaftliche These und ich finde das zuerst einmal auch stimmig, dass Verbrechen eigentlich so wahrgenommen werden als eine Verletzung der sozialen Ordnung. Also da wird etwas, was eigentlich das Zusammenleben und das und die Interaktionen zwischen Menschen irgendwie sicherstellt und was uns überhaupt einen Alltag ermöglicht, da wird etwas durcheinander gebracht, da wird die soziale Ordnung verletzt. Und jetzt muss die Gesellschaft irgendeinen Weg finden, um die TäterInnen zurück in diese Ordnung zu überführen, um diese Taten zu irgendwie zu sühnen oder zu bestrafen und die Ordnung wiederherzustellen. Und ich finde, man könnte damit auch die ganze, nicht nur von True Crime, sondern die ganze Faszination auch für so Kriminalgeschichten ein Stück weit erklären, wenn man sagt, ja, das sind so Geschichten, da wird dann auf spannende und unterhaltsame Weise natürlich, wird da diese Ordnung gestört und in den meisten Geschichten wird sie ja zum Schluss wiederhergestellt und das gibt so dieses Gefühl der Befriedigung und der Bestärkung, auch wenn Dinge aus dem Gefüge des Alltags und der sozialen Ordnung herausfallen, dann werden sie wieder integriert. Witzigerweise ist ja eben aber mindestens eine Klasse von True Crime Podcasts, wie du das jetzt dargestellt hast, beschäftigt sich ja mit nicht aufgeklärten Fällen. Genau. Also da müsste man sich fragen, ja, dann bleibt man ja mit dieser gestörten sozialen Ordnung zurück und ist das dann einfach irgendwie schaurig, faszinierend zu merken, hier sind Dinge nicht aufgeklärt und so wie bei Aktenzeichen XY, wenn es nicht gelöst wurde, dann irgendwie, ja, die laufen jetzt da rum und eigentlich ist das alles gar nicht richtig. Also das lässt sich in dieses Schema nicht mehr so leicht einzeichnen.
Nein, und ich kaufe die These halt auch nicht. Also ich meine, es wäre eine schön humanistische These zu sagen, ja, die Gesellschaft muss Täterinnen und Täter irgendwie wieder integrieren können und und Erzählungen sind da ein mächtiges Tool, um das zu leisten, und deswegen erzählen wir uns solche Geschichten. Wer sich so schönreden will, viel Spaß. Oder? Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist eigentlich das, was man das Schauderhafte nennt, was so verzückend ist an diesen Geschichten. Mhm. Dass hier etwas erzählt wird, was wir uns vielleicht in dunkelsten Ängsten und Fantasien irgendwo vorstellen können, was uns aber eben wirklich schaudern lässt, wo es unheimlich wird. Und wir sind aber nicht allein in dieser Erfahrung, die wir da machen. Ich glaube, das ist eigentlich der große Punkt. Also wenn man an Aktenzeichen XY denkt zum Beispiel, dann ist doch die Idee, die ganze Nation sitzt jetzt vor den TV-Geräten und hilft dem Staat, diese Fälle zu lösen.
Ja.
Dieser Urtyp, oder?
Genau.
Und wenn man sich jetzt aber Zeitverbrechen anhört zum Beispiel, dann hat man da eine Moderation, die das Außergewöhnliche, dieses Schauderhafte irgendwie dann doch wieder normalisiert. Mhm. Nämlich indem ich dann doch Sabine Rückerts Stimme und ihren Kommentar dazu höre. Und das alleine genügt, um dieses Unfassbare irgendwie wieder einzuholen und zu normalisieren. Es ist ein bisschen so wie bei Nachrichtensendungen. Oder warum beginnen Nachrichten eigentlich immer mit so einem Vorspann, wo so ein Jingle kommt? Ganz einfach, weil du weißt, das, was jetzt kommt, sind nur Nachrichten. Weil du würdest das gar nicht ertragen, wenn du diesen Filter nicht hättest.
Mhm.
Also, weil du quasi weißt, jetzt kommen Nachrichten, kann es dann auch sein, dass halt jetzt 6000 Erdbebenopfer kommen. Und dann nimmst du das so als Information zur Kenntnis, die aber mit dir nichts zu tun hat. Und ich glaube, bei diesen True Crime Podcasts läuft es so, dass Joe Bausch oder Ines Agnoli zusammen mit Lotti oder irgendwie so, die erzählen uns wirklich abstruse Dinge, unfassbare Sachen, aber weil sie dabei sind, bist du nicht allein und hältst diese außergewöhnliche Erfahrung aus.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwie die Täter wieder reinzuholen, zu verstehen, irgendwie eine Art Integration wieder zu ermöglichen oder so, sondern es geht eigentlich darum, sich selbst ein bisschen zu verletzen, aber nicht alleine zu sein dabei.
Ja, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Ich denke aber nicht, dass jetzt der Nachrichten-Jingle mich jetzt in dem Sinne beruhigt, dass es sich ja nur um Nachrichten handelt, sondern wenn ich das schaue, dann habe ich ja auch das Bewusstsein, das sind jetzt Dinge, die wirklich abgehen in dieser Welt. Und das geht mir ja dann teilweise sogar, oder das geht mir grundsätzlich dann viel näher als irgendwelche Spielfilme, die ich schaue oder so. Da weiß ich jetzt, das passiert wirklich. Aber ich gebe dir recht, dass die Rolle des Moderators, es wäre was anderes, wenn man einfach diese Szenen, diese Live-Szenen aus Krisengebieten, Kriegsgebieten, Katastrophengebieten, you name it, wenn man die einfach so zusammenschneiden würde und quasi der Zuschauer, die Zuschauerin muss damit jetzt halt machen, was sie will. Der Moderator hat wirklich, witzigerweise ist das ja im Wort schon enthalten, hat so eine moderierende und auch eine vermittelnde Position in diesem Geschehen und steht quasi in seiner Person für eine gewisse Einordnung dessen, was jetzt passiert ist. Und das hilft, das irgendwie wahrzunehmen. Und bis hin zur Dramaturgie, dass manchmal, es gab doch diesen Schweizer SRF-Tagesschau-Nachrichtensprecher, Claire hieß der, glaube ich, der hat immer, zum Schluss hat er immer gesagt, zum Schluss noch dies.
Ja, okay.
Und dann hat er irgendeine augenzwinkernde, schmunzelnde Anekdote gebracht. Und das half dann irgendwie, also der war sehr beliebt. Und ich glaube, das gab Gründe, warum man diese Anekdoten am Schluss so gemocht hat, weil es nämlich wieder half, irgendwie den wieder einzufädeln in den Alltag nach diesen ganzen Schreckensnachrichten. So.
Oder wenn ich sage nur Nachrichten, dann meine ich damit nicht, dass das nicht berührend ist. Aber ich habe schon eine Kategorie, wo ich das einordnen kann.
Ja.
Und wir wissen, dass Nachrichten halt immer schrecklich sind.
Ja, ja.
Also das, was da passiert, ist quasi ein Ritual, um das Schreckliche, was jetzt kommt, gemeinsam zu ertragen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich die Idee davon.
Aber das Motiv ist doch ein ganz anderes, ob ich Nachrichten schaue, um mich zu informieren, um zu wissen, was passiert auf dieser Welt, um mich auch der, sag jetzt mal, der Realität dessen, was in anderen Ländern oder bei anderen Menschen abgeht, um mich der Realität zu stellen, oder ob ich dann lustvoll fasziniert, fast schon süchtig, mir True Crime Podcasts reinziehe.
Wirklich? Also ist ja, dieser Unterschied ja nicht so groß? Also ich weiß, dass es diese These gibt, Manu, aber ich bin da wirklich skeptisch, weil ich eigentlich nicht glaube, dass es wahnsinnig sinnvoll ist, sich tagtäglich die Nachrichten von 10 vor 10 reinzuziehen. Ich glaube, wenn es wirklich darum gehen würde, dass wir wissen möchten, was auf der Welt passiert, wenn das wirklich das Anliegen wäre, dann würden wir wahrscheinlich so eine einordnende Sendung wie Echo der Zeit hören zum Beispiel und eine Wochenzeitung lesen, glaube ich, oder Reportagen lesen, die wirklich verdichtet etwas zum Ausdruck bringen können. Aber dieses tägliche Nachrichten-Business hat ja nicht umsonst auch immer diesen Beigeschmack von Infotainment. Also es ist ja nicht nur eine Information, die da geboten wird, sondern es muss ja auch spektakulär sein, es muss ja auch unterhaltsam sein, es muss ja uns irgendwo, ich sage jetzt nicht amüsieren, das wäre wirklich zu viel, aber es muss uns ja irgendwo bewegen. Man muss auch die Gefühle ansprechen der Menschen und das mit Bild und Ton.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist für mich doch ein fundamentaler Unterschied. Weißt du, ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ach, ich liebe Nachrichten, vor allem die Berichte über den Krieg in der Ukraine und so. Ich liebe das und ich warte immer gespannt darauf, bis das wieder kommt. Es ist im Gegenteil so, dass ich mich oft dazu zwingen muss, mich dem auszusetzen. Weißt du, dass ich denke, ach Gott, jetzt Nachrichten, jetzt muss ich mich dem, aber ich kann mich dem jetzt nicht verschließen als Zeitgenosse. Ich würde jetzt lieber was Unterhaltsames auf Netflix schauen, aber ich muss jetzt einfach mich dem stellen, was im Moment da abgeht, auch wenn es noch so schrecklich ist. Und das ist nicht unbedingt die Geisteshaltung, mit der ich jetzt eine True Crime Sendung auf Netflix oder einen True Crime Podcast hören würde.
Aber hast du denn beim Nachrichtenhören tatsächlich so diesen staatsbürgerlichen Impuls, das ist jetzt quasi eine Pflicht, dass ich mich hier informiere?
Ja. Also staatsbürgerlich empfinde ich das nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich so, dass ich bin kein regelmäßiger Nachrichtenschauer. Ich schaue das nicht jeden Tag. Aber ich habe immer wieder dann das Gefühl, jetzt muss ich einfach mich updaten und jetzt muss ich mich dem stellen, was da passiert, gerade eben in Corona-Zeiten, in Ukraine-Krieg-Zeiten und so. Und das fällt mir dann tatsächlich schwer, da habe ich jetzt nicht so dieses lustvolle Schaudern, das ich vielleicht hätte, wenn ich jetzt irgendwie einen True Crime Podcast höre.
Ich glaube aber, etwas anderes passiert beim täglichen Nachrichtenschauen, dass wir abstumpfen. Also, ja. Wenn ich mir es überlege, jetzt mit zwei Phänomenen, an die ich mich beide gut erinnere und in denen ich mittendrin stecke, dann wäre vielleicht das erste Corona. Was ich am Anfang, also ich weiß noch, es war wirklich so im Homeoffice, haben wir darauf gewartet, dass jetzt die Pressekonferenz kommt.
Ja.
Und da haben wir uns dann vor dem TV versammelt und uns das angeschaut in voller Länge. Mit allen langweiligen Fragen, mit allen Details. Und dann hat man sich mit den Nachbarn erzählt, was man da gesehen hat. Und das war quasi wie ein Fußballspiel.
Ja.
Und irgendwann wurde es einfach langweilig und war auch egal. Und ja. Ich sage jetzt was ganz, ganz Schlimmes, aber ich glaube, man muss das sagen, weil es tatsächlich stimmt. Das war auch mit dem Ukraine-Krieg zu Beginn so. Also, dass man wirklich morgen für morgen aufgewacht ist und zunächst mal geschaut hat, wo ist jetzt die Frontlinie? Wie weit ist jetzt dieser Konvoi nach Kiew vorgestoßen? Es gab doch am Anfang diese Bilder von dieser riesigen Raupe, dieser Karawane, die quasi nach Kiew zieht. Und man hat doch da damit gerechnet, die werden sich jetzt den Zelensky schnappen, die werden den irgendwie standrechtlich erschießen und da eine neue Regierung einsetzen. Es ist eine Frage von Tagen oder Stunden. Ja. Was ist jetzt passiert? Wie hat sich die Linie dort verschoben? Und jetzt, wo alles irgendwie so in den Gräben feststeckt, wo es Offensive und Gegenoffensive gibt, ich glaube nicht, dass die Menschen das noch mit demselben Interesse wahrnehmen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie etwas tun für die politische Bildung in diesen Nachrichtensendungen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich hilft, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, dass es sehr wohl in Wochenzeitungen, in Reportagen, die geschrieben werden, auch in diesen wirklich wahnsinnig gut gemachten Reportagen von Echo der Zeit, dass da wirklich sowas passiert wie politische Bildung. Aber ich würde jetzt einfach sehr davor warnen, diese Nachrichtensendungen, die mit viel Bildern, Pomp und Emotionen aufgemacht sind, jetzt so total in eine höhere Liga zu stellen als dieses True-Crime-Ding.
Ja, also ich würde auch nicht sagen, in eine höhere Liga. Es sind für mich einfach zwei verschiedene Dinge. Beim einen würde ich wirklich sagen, das kann man sich mit gutem Gewissen als Unterhaltung reinziehen, und das andere ist jetzt für mich jetzt nicht, das geht, fällt für mich nicht in die Kategorie Unterhaltung.
Also, aber ich bringe jetzt mal ein Beispiel, oder? Wenn wir über Krieg sprechen, ist es immer schwierig, aber wenn du jetzt vorstellst, Fußball-WM Katar,
ja.
Da hatten wir Podcasts, die wirklich nur dazu da waren, über Katar und den Fußballwahnsinn zu sprechen. Und wir haben es jeden Tag vor der WM, haben wir das in den Nachrichtensendungen thematisiert gesehen. Und ich denke so, ja, aber wem hat das jetzt wirklich was gebracht? Also was hat sich jetzt dadurch verändert? Hast du jetzt eine andere Perspektive auf Katar oder den Fußball oder die Fußball-WM, als du es zuvor hattest? Wahrscheinlich war das null nachhaltig. Ich glaube nicht, dass sich irgendetwas in der Welt dadurch verändert hat. Und was ich aber schon glaube, ist, dass wir immer wieder diese Lagerfeuer brauchen, gesellschaftlich, um die herum wir uns versammeln können, wo wir staunen können und sagen, verrückt, Herr Manu, ist es nicht verrückt? Und manchmal passiert es so mit lustigen Dingen, dann ist es zum Beispiel Eurovision Song Contest, wie viele Punkte kriegt die Schweiz, Deutschland wieder nicht, so, oder? Und dann gibt es so diese anderen Themen, wo ich denke, das sind dann vielleicht die etwas kleineren Lagerfeuer, die Communities um sich herum sammeln. Und das ist dann zum Beispiel, wenn Lotti und Ines eine krasse Geschichte erzählen, dass irgendwie Jugendliche beim Zelten überfallen worden sind und die da alle massakriert tot in ihren Zelten lagen, wo man auch wieder sowas hat. Und das wird ja dann tatsächlich auch diskutiert auf Instagram. Und es gibt da eine Community, die da dran hängt, die sich wirklich damit identifiziert.
Ja, aber jetzt haben wir die Frage immer noch nicht wirklich geklärt, was denn diese enorme Faszination ausmacht. Dieser True Crime Podcast, die sind 2015, 16 aufgekommen und sind wirklich Senkrechtstarter gewesen. Da gibt's ganz viele in allen Ländern, gibt's Formate und so. Wodurch erklärt sich, weil wir ja immer auch so ein bisschen gesellschaftsanalytisch rangehen, wodurch erklärt sich dieser Erfolg, wenn es jetzt nicht in erster Linie oder nicht nur oder nicht unbedingt dieses Bedürfnis ist, Geschichten zu hören, in denen Störungen der sozialen Ordnung wieder beseitigt werden. Was packt Menschen so? Man könnte auch sagen, ich habe in der Recherche bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, die nachweisen, dass True Crime Podcasts ein schwerpunktmäßig weibliches Phänomen sind, also dass bedeutend mehr Frauen diese Podcasts hören.
Ah, das liegt nur an Dr. Alexander Stevens.
Nee, aber man könnte fragen, was macht die Faszination aus? Also eine These, auf die ich gestoßen bin, ist jetzt für die Frage, warum Frauen so überwältigend in der Mehrheit sind unter den Hörern der True Crime Podcasts. Eine These war, dass unterschwellig, dass Frauen sich sehr viel stärker bedroht fühlen von Gewalt, dass Frauen ich glaube nach Umfragen etwa doppelt so viel Angst haben wie Männer oder doppelt so viele Frauen Angst haben als Männer, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, und dass sie sich unterschwellig mit diesem Podcast quasi auf mögliche Übergriffe vorbereiten und versuchen zu durchschauen, wie ticken die Leute und wie kann ich denen dann ausweichen, wenn es mich dann mal trifft. Also ich weiß jetzt nicht, wie überzeugend diese Erklärung ist, aber...
Ja, ich habe die auch gelesen in der Vorbereitung. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, gell? Vielleicht gibt es das manchmal so, aber wirklich, ich glaube, der Fehler liegt schon drin, dass man erklären muss, warum das sinnvoll ist, was man da tut. Oder ich sehe das ein bisschen so, auf YouTube und in Podcasts gibt es zwei Dinge, die funktionieren. Das eine ist, du lernst etwas, das dir hilft, jetzt ein Problem zu lösen. Mhm. Also zum Beispiel die 5 Tipps, um schneller zu laufen. Sowas läuft. Da hat es quasi so diesen Lernaspekt. Und zwar auf ein Problem, das du wirklich lösen willst. Also nicht Bildung in einem umfassenden Sinn, sondern einfach etwas lernen. Und dann gibt es das andere, das ist Unterhaltung. Und ich glaube wirklich, True Crime ist perfekte Unterhaltung, weil es damit spielt, dass wir ein super Storytelling aufbauen können. Mhm. Und immer wissen, hey, das hat sich jetzt nicht einfach irgendjemand ausgedacht, sondern das ist echt so passiert. Es gibt diese Menschen wirklich. Und man kann sich dann so überlegen, krass, wie könnte das weitergegangen sein? Hätte ich da auch so reagiert oder nicht? Also diese ganze Empathie, die man da reingeben kann und wo man mitfühlen kann, das alles steht weit offen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich irgendwie auf schreckliche Dinge vorzubereiten, sondern eher mitzufühlen. Irgendwie das Ganze gedanklich zu begleiten und dadurch unterhalten zu werden. Was ich aber schon glaube, und das hast du jetzt auch angesprochen, was sagt sowas über unsere Zeit, in der wir drin sind? Oder? Da könnte man ja sagen, okay, wir haben dieses, ich teile das jetzt mal so grob in Phasen auf. Wir haben so 19., Anfang 20. Jahrhundert die Faszination des Bösen. Mhm. Das ist dann quasi wirklich so ein bisschen die Show, die jetzt die Abgründe, die Monster, die ganz üblen Verbrecher zeigt. Es gibt ja auch Museen aus dieser Zeit, oder, die sich Verbrecher widmen. Die Faszination für Jack the Ripper etc.
Yeah.
Also da geht es aber wirklich um die Bestie. Mhm. Und die Bestie ist nicht eine Bestie, die in dir auch drin schlummert, sondern das ist die Bestie, die uns als Menschen bedroht, quasi so. Mhm. Dann kommt dieser große psychologische Turn und es geht nicht mehr darum, ob etwas böse oder bestialisch ist, sondern das Ganze wird erklärbar, es ist das Kranke.
Ja, es wird pathologisiert dann.
Es wird pathologisiert. Und ich glaube, die dritte Welle, die wir jetzt gerade erleben, ist, dass ich daraus nochmal Unterhaltung mache. Ja. Und zwar nicht Unterhaltung im Sinne wie mega schlimm mit Jack the Ripper, sondern dass es sogar witzig werden kann. Also ich glaube, der Umgang der Gesellschaft damit ist letztendlich Weird Crimes. Also die unglaublichsten und absurdesten Geschichten mit Ines Agnoli und Lotti und sie erzählen dir. So, ich glaube, das ist das Ding. Also letztendlich glaube ich, dass wir die Normalisierung nicht dadurch hinbekommen, dass wir das Kranke oder das Böse erklären können, sondern dadurch, dass wir uns zu einer Community zusammenrotten, die sagen, jetzt erzählen wir uns die Schauergeschichte, aber zusammenhalten wir das aus, gell?
Ja, aber also ich kann damit gehen, vor allem finde ich die Einteilung in solche Phasen interessant. Das überlappt sich sicher und es gibt ja auch, je nachdem, in welchen Milieus man sich bewegt, gibt es auch heute noch dämonisierende Zugänge und so weiter. Aber so rausgezoomt scheint mir das stimmig zu sein. Aber es ist ja doch so, dass bis heute eine gewisse Faszination für dieses Böse vorherrscht und dass vielleicht ist es auch das, was du jetzt im Übergang von einer zweiten psychologisierend, pathologisierenden Phase hin zu einer, wie soll man dem sagen, mehr Unterhaltungsphase, die wieder ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wegzoomt von der Psychologie der Opfer, dass sich darin auch vielleicht abzeichnet, dass man eben nicht jedes Verbrechen oder jeden Verbrecher letztlich verstehen kann. Weil es, weißt du, es gibt ja auch. Du hast
völlig recht, ja, das glaube ich auch.
Es gibt auch so diesen, ich bin auch schon in Diskussionen mit Leuten darauf gestoßen, so diese Überzeugung, die natürlich durch diese starke Psychologiewelle auch im letzten Jahrhundert ausgelöst wurde. So, alles hat seine Gründe. Und eigentlich meint es auch jeder gut. Die meinen, die sind alle gut.
Die können alles heilen.
Wir können alles heilen. Und vor allem auch jemand, der ganz schlimme Dinge tut, der hat seine Gründe. Der hat vielleicht hat seine Mutter oder sein Vater hat ihm genau diese Dinge angetan. Und jetzt hat er irgendeinen ganz komischen Kompensationsmechanismus oder irgendwas psychologisch, das kann man alles erklären. So dieses, weißt du, diese Idee, man kann das, letztlich könnte man das alles durchschauen, alles erklären und zeigen, warum diese Person nicht anders konnte, als genauso zu handeln, wie sie gehandelt hat und warum. Damit wird ja das Böse dann eigentlich auch ein Stück weit weg erklärt, weißt du?
Ja, das war ja genau die Bewegung, oder? Also wenn wir jetzt so 19. Anfang 20. Jahrhundert nehmen, da hast du das Böse und es gibt den Bösen und das musst du ausmerzen, wegsperren von der Gesellschaft. Fernhalten. Das ist doch die Idee, die letztendlich hinter dem Konzept des Bösen steht. Dann kommt quasi der Siegeszug der Psychologie und damit auch der Therapie. Und plötzlich stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt Gefängnisse? Sollten wir diese Leute wegsperren? Sollten wir nicht gute Therapiesettings schaffen? Und natürlich hatte das auch sein Recht. Und man hat das ja auch getan.
Ja.
Und dann kommt eine nächste Gegenbewegung, die sagt, ja, aber das klappt nicht für alle, denn es gibt die ganz krass Bösen. Mhm. Oder? Und das ist doch so das, was jetzt passiert. Und das ist ja auch dann wirklich, wenn es darum geht, ich meine, hey, wir leben in der Schweiz. Wir haben hier per Initiative ein Gesetz angenommen, das sagt, dass man Täter lebenslang ohne Recht auf eine Prüfung ihres Falls verwahren darf. Also die kommen nie wieder raus. Mhm. Die haben keine Chance auf Resozialisierung. Mhm. Also das heißt, wir haben da quasi per Volksentscheid eine Grenze eingeführt, die sagt, nein, es gibt auch dieses ganz andere. Es gibt Krankes, das so krank ist, dass es nie wieder gesund wird, sondern immer gefährlich bleibt. Ich sage das mal so. Okay, und das hat doch eine, also wenn man an Rupperswil denkt zum Beispiel, oder? Dieser Mehrfachmörder, wirklich eine ganz, ganz furchtbare Geschichte aus der jüngeren Zeit, da ist man fassungslos. Und man will doch dann irgendwie wissen, nein, so einer kann das nie wieder tun.
Ja.
Und trotzdem möchte man doch irgendwie verstehen, was geht im Kopf von so jemandem vor.
Mhm.
Oder Anders Breivik, der Massenmörder, der noch seltsamste Pamphlete geschrieben hat. Und das Gefährliche ist aber dann, dass bei diesen Intensivtätern, bei diesen auch Selbstdarstellern oft, wirklich die Gesellschaft auch eine Art Disziplin braucht, um zu sagen, nein, dieses Spiel machen wir nicht mit, diese Bühne kriegst du nicht.
Naja, aber ich finde diese Dinge auch theologisch irgendwie bedeutsam, weil sie so ein bisschen, weil sie natürlich zurückspielen auf das Menschenbild, das man irgendwie mitbringt und das dann auch herausgefordert wird durch solche Fälle. Also wir haben, glaube ich, auch schon in einer ausgeglaubten Folge darüber gesprochen, dass ich so eben aufgewachsen bin mit einem eher düsteren Menschenbild, würde ich jetzt mal sagen, so diese Verdorbenheit des gefallenen Menschen und so, die habe ich schon recht internalisiert und habe dann eigentlich so einigermaßen mühsam zu einer Optimistischen statistischeren Anthropologie mich durchringen müssen, dürfen, können. Unter anderem durch Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat, im Grunde gut.
Ich freue mich immer noch, dass du das gelesen
das
hast.
Das hat für mich so therapeutische Wirkung gehabt. Mir hat das wahnsinnig gut getan zu sehen, wie er da vorführt, wie ganz viele auch Geschichten, die man auch psychologische Experimente, die man das gemacht hat.
Milgram-Experiment
oder so. So diese Gewaltanfälligkeit und letztlich die Bosheit des Menschen zu beweisen, die nur von einer ganz dünnen Schicht der Zivilisation irgendwie vor dem Ausbruch bewahrt wird. Und mir hat das sehr geholfen, wie er das sehr schlüssig auch darstellt. Nein, eigentlich so holländischen Original heißt es, im Grunde taugen die meisten Menschen was. Aber es gibt dann eben schon diese Geschichten, natürlich, die sich dann verdichten in diesen ganz grausamen True Crime Stories, wo man sagt, ja, aber also das kann man dann irgendwie nicht mehr einpassen. Also schon seine, übrigens bei Rutger Breckmann, da hat er auch in deutschen Rezensionen auch einiges für eingesteckt. Sein Kapitel über Auschwitz ist dann doch so halb überzeugend, wie er dann versucht zu zeigen, dass eben auch bei den Nazis quasi die Bruderschaft und die Selbsthingabe für seine Kameraden viel stärker gewogen hat als eine nationalsozialistische Einstellung und so, da hat man ihm auch schon widersprochen. Und ich denke dann, ich höre so Geschichten auch aus meinem Umfeld, Geschichten, die Leute erlebt haben mit ihren Eltern oder mit irgendwo, ich denke, was ist das für eine, wie kommt jemand, weißt du, wenn mir eine Bekannte erzählt, sie hätte irgendwie, sie hätte als Kind ein Häschen gehabt, das sie so als Haustier geliebt hat und so. Und dann irgendwann eröffnet ihr der Vater nach dem Abendessen, so fragt er sie, ob ihr das geschmeckt hat, das Abendessen. Und sagt ihr dann, ja, du hast jetzt Flecki gegessen oder unser Häschen. Der hat denn das Häschen zubereitet und der Tochter. Also dann denke ich, natürlich kann jetzt einer sagen, ja, psychologisch und bla bla bla. Aber am Ende, auch wenn es die schlüssigste Erklärung gibt, dann würde ich einfach sagen, das ist böse und das lässt sich jetzt nicht einfach durch Pathologisierung irgendwie einordnen oder so, weißt du?
Ja.
Und das ist jetzt, also ich habe jetzt extra ein Beispiel genommen, das so aus meinem Umfeld, da geht es jetzt noch nicht um einen Serienmörder, der Frauen vergewaltigt oder verspeist oder so.
Ich glaube ja, in beiden Extremen bleiben wir unbefriedigt zurück. Also das eine Extrem wäre ja, es gibt in uns Menschen einfach diesen Hang zum radikalen Bösen, dass das Böse um seiner selbst willen will und sucht. Da würde ich sagen, nein, also das erlebe ich wirklich nicht so. Da fühle ich mich und meine Welt mindestens nicht getroffen. Und dieses andere, wahnsinnig optimistische Bild, das quasi sagt, eigentlich wären wir alle gut, aber dann gibt es halt eine Gesellschaft, die uns vielleicht verdirbt oder so. Das kommt auch an die Grenze, wenn Menschen ganz, ganz schreckliche Dinge tun oder sie immer wieder tun. Und man denkt auch, das hätte auch anders kommen können. Weil wir wollen das ja als Handlung verstehen und nicht einfach als eine Abfolge von aufeinander aufbauenden Effekten. Also wir wollen ja auch eine Freiheit dabei mitdenken können. Ja. Es hätte auch nicht diesen Mord geben müssen.
Ja.
Und den nächsten vielleicht auch nie. Also so.
Ja, oder? Und es gibt Geschichten, die man einfach nicht so, die sich nicht mehr framen lassen, als eigentlich hat er das schon gut gemeint.
Nein,
manchmal hat es jemand vielleicht wirklich böse gemeint.
Ganz genau. Und sehr oft stellt jemand ganz egoistisch seine Interessen über alles andere und tut dann schreckliche Dinge. Das ist so.
Ja.
Und ich glaube, diese True-Crime-Geschichten, die helfen da zu einem, also wenn es gut gemacht ist, ich meine jetzt zum Beispiel so Zeitverbrechen, die helfen da zu einem realistischeren Bild zu kommen. Also ich versuche das jetzt so etwas pauschal zu sagen. Mhm. ja, Menschen haben auch die Möglichkeit, ganz, ganz schreckliche Dinge zu tun, aber die sind nicht irgendwie von Beginn weg genetisch irgendwie einfach ganz anders als wir andere, die jetzt nicht im Hochsicherheitsgefängnis sitzen, ja, sondern da gibt's Sozialisierung, Erziehung, Beziehungsphänomene, die erklären können, wie ein eigentlich ganz normaler Mensch wie du und ich ganz, ganz schreckliche Dinge tun kann. Mhm. Und das rechtfertigt jetzt nicht die Tat, sondern das macht uns im besten Fall darauf aufmerksam, welche Art von Gesellschaft wir werden sollten, um, ich sage jetzt mal, 9 von 10 dieser Fälle verhindern zu können. Mhm. Das andere ist dann nochmal, da gibt es dann nochmal eine ganz andere, krassere Liga. Das ist so das, was der Joe Bausch-Podcast abfeiert. Das sind dann wirklich Leute, die oft auch ein neurologisches Defizit haben.
Yeah.
Also so Alkoholismus, schon quasi im pränatalen Status und dann wirklich Gehirnveränderungen und dann reagieren die wirklich zum Teil wie Tiere. Das gibt's. Yeah. Das gibt. Aber das ist ja nicht das, was jetzt irgendwie einen großen Teil der Verbrechen ausmacht, die wir mitkriegen.
Ja. Ne?
Und deswegen, ich glaube, unsere Art von Umgang und deswegen wirklich jetzt auch von mir her ein sehr positives Fazit über das Ganze, hat sich so von einem, oh, wir staunen fassungslos über die gefährlichen Tiere im Käfig, mhm, zu, oh, wir können jeden integrieren, verstehen, erklären und lieb haben, zu einem, komm, wir versammeln uns ums Lagerfeuer, erzählen uns diese Geschichte und schaffen das zusammen, verändert. Also ich glaube, am Schluss versuchen wir in einer Art Community, und wenn sie nur digital ist, das aufzufangen. Weil ich das jetzt mit dem Digital angesprochen habe, ist auch so ein Phänomen von diesen True Crime Podcasts, dass ganz, ganz viele dieser True Crime Podcasts Live-Shows haben. Also die gehen dann auch auf Tournee. Also zum Beispiel True Crime geht auf Tournee und erzählt dort Fälle. Oder man hat auch Zeitverbrechen, wird manchmal live aufgenommen und ausgestrahlt. Oder Weird Crimes gibt's auch live, oder? Und ich glaube, das hat wirklich dieses Ding, wir sind so eine Gruppe und zusammen erzählen wir uns diese Geschichten und halten das Schaudern zusammen auf.
Ja, ja. Also, ich muss sagen, biografisch habe ich ja so ein Wechselbad der Gefühle oder einen Pendelschlag mitgemacht, eben von einer sehr, würde ich sagen, sehr rabenschwarzen Anthropologie, die dem Menschen eigentlich fast gar nichts Gutes zutraut, über eine sehr optimistische Anthropologie, die irgendwo glauben will, dass wir es doch alle gut meinen, hin zu einem Verständnis des Menschen als ein konfligiertes Wesen. Der Mensch als jemand, der in sich wirklich ganz viele Potenziale trägt, aber eben auch Potenziale zum Bösen und der in sich selbst auch erlebt, wie, und das hat für mich dann wieder mit diesem Freiheitsmoment zu tun, wie irgendwo in alltäglichen Situationen und natürlich auch in zugespitzten, außerordentlichen Situationen er irgendwie herausgefordert ist und merkt, es gibt da eine Handlungsbandbreite und es gibt Möglichkeiten, jetzt guten Intuitionen oder lebensförderlichen Anstößen und Motiven Raum zu geben, aber es gäbe auch das andere, irgendwie bei mir zu bleiben und zerstörerische Tendenzen freizugeben. Und ein bisschen ist vielleicht schon diese Faszination von True Crime auch ein bisschen die Auseinandersetzung des Menschen mit seinen inhärenten guten und bösen Potenzialen, dass man irgendwo merkt, ja, also da, ich könnte das nie tun, aber irgendwie ich spüre schon bei mir auch dieses, es gibt die, es ist weit weg, aber es ist nicht völlig fremd. So dieses,
also Manu, ja, beim Zugfahren ist gar nicht so weit davon entfernt, oder?
Beim Autofahren bin ich noch viel schlimmer.
Autofahren. Genau. Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich ein Punkt, oder? Dass wir darin etwas von uns spüren, was wir zivilisiert haben und was wir zurückhalten, was aber auch zu uns gehört, dass wir das zurückhalten können. Das ist nicht etwas uns Fremdes, dass wir das tun. Und das andere, das könnte schon auch sein, ist so, dass man sagen kann, ja, manchmal bin ich auch ein Arschloch und manchmal mache ich auch Dinge, die nicht gehen, aber schon nicht gerade so.
Ja, okay.
Dann,
ja.
Also so, weißt du, quasi der Maßstab sieht dann von oben schon nochmal viel schöner aus, wenn man sagen kann, ja, okay, ich habe meine Frau zwar betrogen, aber ich habe sie wenigstens nicht ermordet und nicht aufgegessen.
Ja, ja gut, aber das wäre dann wieder eigentlich eine sehr schlechte Folge dieser True-Crime-Faszination, wenn sie zu einer Beruhigung des eigenen Gewissens anhand von Extrembeispielen führen würde. Das wäre so ein bisschen unheimlich dann. Ja, ja, aber auf jeden Fall, das ist ein Riesending, diese True Crime Podcasts und die, ich glaube, man kann einiges gewinnen aus der Beschäftigung mit diesen Geschichten. Nicht nur Unterhaltung und nicht nur Nervenkitzel und Hühnerhaut, sondern schon auch vielleicht einen geschärften Blick in die Abgründe des Menschen auch und vielleicht eine Sensibilität auch, wenn das nachgezeichnet wird, eine Sensibilität für so die Anfänge von pathologischen oder von einfach falschem lebenszerstörerischem Verhalten.
Ja, da hast du völlig recht. Das finde ich übrigens auch, weil ich den jetzt immer in dieses Unterhaltungsgenre eingeordnet habe. Also gerade Weird Crimes, dieser wirklich unterhaltsam gemachte Podcast von Lotti und Ines Agnoli, der hat schon auch immer wieder diese Momente, wo sie sagen, oh, das ist aber eine toxische Beziehung, das erkennt man daran. Und oh, da hätte er es aber merken müssen, dass die wirklich... Also, und das finde ich, das sind gute Dinge, um Red Flags zu erkennen.
Ja.
Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Hauptmotivation ist, sich diesen Podcast in 90 Minuten Länge anzuhören. Das könntest du einfacher haben mit einer Google-Suche. Ich glaube, diese Unterhaltung ist etwas, was viele Menschen einfach schätzen, was witzig ist, was gut tut, was einem eben schaudern lässt, was so ein Herd Feuer, Gemeinschaftsgefühl irgendwie wecken kann. Und vielleicht ist es auch nicht viel mehr und man kann damit verantwortlicher umgehen, würde ich sagen, das hat man bei Zeitverbrechen ganz stark so. Ja. Man kann damit wirklich so, ich sage jetzt mal so ein bisschen blickschlagzeilenmäßig umgehen, dann ist man eher bei Joe Bausch im Kopf des Verbrechers zu Hause und dazwischen gibt's ganz viel. Auch Dinge, die jetzt eher so immer wieder auf juristische Details und Verfahrenssachen eingehen, wie True Crime mit Dr. Stevens Alexander oder ganze Geschichten von wirklich bekannten Serienmördern aufrollen. Mein Lieblings-True Crime Podcast ist ein ganz untypischer.
Okay, Empfehlung zum Schluss.
Genau, der ist von Geo gemacht und heißt Verbrechen der Vergangenheit. Und das ist wirklich ganz, ganz cool. Also da geht es wirklich, ich sage jetzt mal so, von Kleopatra bis zum Mafia-Jäger Falcone werden wirklich so aus Epochen heraus Verbrechen erzählt. Da geht es auch weniger darum, was hat sich jetzt im Kopf dieses einzelnen Typen abgespielt, sondern was ist passiert, wie hat die Politik, die Gesellschaft darauf reagiert. Und das ist immer auch ein ganz, ganz interessanter Ausschnitt aus der Geschichte.
Ja, sehr schön, Stefan. Ein Tipp vom Experten zum Schluss, ihr Lieben. Das war unsere Folge zum Phänomen True Crime Podcasts und Formaten auch auf Netflix und Co. Wir wünschen euch eine super Woche und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. RefLab.